Hola. Ja, das ist jetzt gar nicht mal so einfach in so kurzen Worten zu beantworten. Ich probiere mal so ein paar Dinge dazu zu erzählen, ein bisschen Licht drauf zu werfen. Kannst ja schauen, was davon für dich nützlich ist, weil das ist viel jetzt drin, ne? Das ist jetzt sehr umfassend und grundsätzlich geht es ja genau mit allem, was wir so machen, was ich mache, was Laura macht, genau immer darum, ne? Soweit wir das selber schon hinbekommen haben, natürlich. Deswegen, alles hinbekommen tue ich auch noch nicht. Und deswegen ist das jetzt nicht so, dass ich jetzt hier einen heiligen Gral hätte. Ich habe den, behaupte ich, den Weg für mich zumindest gefunden. Und der scheint auch für bisher für alle anderen genauso gut zu funktionieren. Das ist ähnlich wie Wasser, ja. Mit Wasser waschen, das geht anscheinend da nicht nur für mich. Also wenn du einmal sowas gefunden hast und das scheint in der Welt zu sein, weil das Gesetzen gehorcht, die eingebaut sind, dann ist es auch für alle nützlich. Und ein paar Sachen habe ich da gefunden. Was nicht heißt, dass es erschöpfend ist oder dass es halt noch andere Wege geben mag oder dass da alles schon bekannt wäre, was denn da jetzt passiert und was notwendig ist. Ja? Aber so einiges weiß ich schon. Und letztendlich ist das jetzt hier ein bisschen ungünstig formuliert, finde ich, weil verleugnen und sterben lassen, das wirkt wieder relativ weltlich. Ich habe da ein bisschen eine etwas präzisere Sicht darauf, finde ich, aber zusammengefasst kann man das schon so formulieren, aber das wirkt ein bisschen noch sehr weltlich in meinen Augen. Ja? Das schreibt ja auch gerade da jemand, der vielleicht, finde ich, nicht unbedingt jetzt endgültig schon vollendet vielleicht ist oder dergleichen. Ja? Aber dennoch kann man das als Orientierung nehmen. Bedeutet, dass, ich kann es auf verschiedenen Weisen jetzt formulieren. Ja? Wir haben jetzt einmal das in uns, was wir in Wahrheit sind. Das Selbst nennen, das ist der göttliche Anteil. Und der drückt sich auch auf der physischen Ebene aus. Ja? Und wir haben etwas Aufgesetztes und es ist noch nicht 100% klar, warum wir das haben. Wir haben jetzt schon so ein paar Impulse dazu und ein paar darf ich auch teilen. Einige teile ich erst bei der Gottmensch-Aufrichtung, weil das einfach jetzt hier für öffentlich einfach, weiß ja nicht, wer zuhört. Ja? Muss jetzt nicht das gleich sein, das ist was für Fortgeschrittene und auch dann erst dann nützlich, behaupte ich, vorher macht das gar keinen Sinn. Und das sind aber Details. Grundsätzlich geht es darum zu erkennen, was ist denn das, was in mir dafür sorgt, dass ich zum Beispiel Angst habe und was hat das für einen Sinn? Also welchen Sinn hat Angst grundsätzlich? Weil es gibt in der Schöpfung nicht keine Fehler. Bedeutet, diejenigen, die halt glauben, Angst wäre der Feind oder Ego wäre der Feind, die finde ich, die haben da was nicht grundsätzlich nicht verstanden, weil alles, was existiert, ja, was offensichtlich wahrnehmbar ist, hat irgendeine Funktion, irgendeinen Sinn innerhalb dieser Schöpfung. Ob natürlich das jetzt angemessen angewendet wird, das ist die Frage. Ja, also wenn du jetzt den Löffel nimmst und die Stirn klatscht damit, bis du blutest, dafür ist der Löffel nicht gedacht, trotzdem darfst du das machen. Ja? Das ist das Problem. Du kannst also dann bestimmte Eigenschaften in der Schöpfung, bestimmte Schöpfungen verwenden für etwas, dann wird daraus vielleicht Leid, obwohl die ursprünglich gar nicht dafür gedacht waren, dass das leidvoll wird. Ja? Und das ist jetzt hier vielleicht eventuell auch so. Und ich weiß ein paar Sachen zum Ego, das wäre jetzt hier etwas zu kurz, ja, per Audio alles zu erwähnen. Und ein paar Sachen über das Selbst. Und das ist kein Kampf zwischen den beiden, sondern eine Wahrnehmungsebene, die man haben kann. Ja, es gibt mehrere Wahrnehmungen, die man haben kann, ist, das Ego sorgt im Augenblick dafür, dass wir uns nicht zerlegen. Ja, es ist ungefähr vergleichbar als Metapher wie eine Eischale zu einem Küken, das halt noch drinnen in der Eischale noch ist, um zu reifen, weil es ohne die Eischale noch nicht kann. Ja, es ist noch nicht so ausgereift, dass es diese Begrenzung, diese extreme Begrenzung von außen, diese harte Begrenzung von außen noch nicht, die braucht es noch, sonst wird es nicht weiter reifen können. Und das ist so, einfach mal gesagt, das Ego. Ne? Und das sorgt auch für Ängste. Das sorgt dafür, dass du zum Beispiel Angst bekommst, wenn du in eine Richtung gehst, die du noch nicht kennst, weil vielleicht bist du noch nicht reif dafür, ne? Das ist die Prüfung, wenn man so möchte. Da hast du die Reife, um denen dich zu stellen, was denn danach ist, wenn die Angst überwunden ist, wenn die Angst quasi nicht mehr da ist. Das ist wie so eine Art Tür und du weißt nicht, was dahinter ist. Und die Tür macht dich darauf aufmerksam, die Angst macht dich aufmerksam, du musst dich mit der zuerst mal beschäftigen. Und wenn du dich mit der beschäftigt hast und das, sag ich mal, integriert hast, dann bist du auch bereit für das, was hinter der Tür ist. Also die Angst hilft dir wie eine Eischale, dich in dir zu bewahren. Du musst dich nicht dieser Tür stellen, du musst auch erstmal nicht sofort da durch. Aber die prüft dich quasi, bist du bereit, aber dafür musst du an ihr vorbei, so ungefähr. Ja? Die Angst musst du dich stellen, den musst du nicht bekämpfen und nicht funktionieren, der musst du nicht irgendwelche Tricks anwenden, das wird alles nicht funktionieren, sondern du musst genau genommen dich so weit in der Reife entwickelt haben, dass deine innere Kraft größer ist als die der Angst. Das bedeutet, die macht dir keine Angst mehr. Ne? Du bist einfach formuliert dreieinig mit der Angst. Du bist im Frieden mit der Angst, noch einfacher gesagt vielleicht. Ja? Dreieinig ist günstiger zu formulieren, bewusst, friedvoll, Liebe seiend, bleibst du, obwohl eine Angst quasi dich konfrontiert. Und dann ist das eine Bestätigung, dass die Angst dich nicht mehr einschüchtert und dann du reif bist für das, was dahinter dann passiert, wenn die Angst nicht mehr greift, wenn die Eischale quasi bricht. Weil dann kommst du in eine andere Welt, das kann mal was Kleineres nur sein, ja, was dann als Erkenntnis kommt oder als Energie kommt oder als Empfindung, als neue Form von Hineinfühlen in die Schöpfung, in den dich kommt. Da geht es halt eine Etage tiefer oder höher, je nachdem, was man es ausdrückt, aber manche Etagen sind halt, also manche Öffnungen sind halt krasser und manche sind halt nicht so krass. Ne? So. Zum Beispiel ist es in der Regel so, dass die Erkenntnis, wozu Wut dient oder so, ja, ist nicht so von einer großen, bedeutenden Hausnummer, wäre auch trotzdem wichtig, ja, aber nicht so groß, als würdest du erkennen, was du in Wahrheit bist. Das ist einfach eine krassere Tür, die du damit öffnen würdest. Und diese Ängste haben einen gewissen Zweck. Ja, und solange man diesen als Feind sieht und auch bekämpft, hat man den Zweck nicht anders verstanden, ja, sondern hier geht es darum zu reifen. Ne? Im Grunde lehrt dich all diese Begrenzung, lehrt dich letzten Endes Liebe. Ne? Lehrt dich irgendeinen Ausdruck von Dreieinigkeit, irgendeinen Ausdruck von bewusst, friedvoll, Liebe sein. Irgendwelchen Aspekten davon. Ja? Letztendlich alle, ausnahmslos. Dafür sind die auch, so haben wir uns auch das gebaut, sage ich mal. Und solange wir das nicht hinkriegen, gegenüber diesen Begrenzungen da einig zu bleiben, solange können wir ja nicht aus der Schale raus, weil dann ist die Welt draußen noch zu gefährlich für uns. Da ist die Schale quasi, das Ego, eine Form von Schutz, uns nicht in einer, sag ich mal, deutlich davon unterscheidenden Welt, von innen oder außerhalb der Eischale, ist das eine Form von Schutz, weil die uns vor dem bewahrt, was denn wäre, wenn wir dann schon frühreif da raus wären aus dieser Eischale. Und diese Begrenzung gilt sich anzugucken und zu gucken, bin ich jetzt schon so friedlich, bin ich schon so bewusst, bin ich schon so freudvoll, bin ich schon so liebevoll und so kraftvoll, darin gewählt, bleibend, oder gewinnt die Angst als eine Art Autorität oder so. Ja, das ist halt die Frage. Und das haben wir in alle Richtungen. Ja, das 360 Grad, multidimensional, haben wir alle möglichen Begrenzungen uns gebaut, in alle möglichen Schichten. Da ist ja nur Angst eine Version, wäre auch, sage ich mal, eine ziemlich krasse Version. Ja, also das ist schon so eine Königsdisziplin, gebe ich zu. Das ist anders, als würdest du mit einer Traurigkeit in Frieden kommen oder mit einer Wut in Frieden kommen oder einer Enttäuschung in Frieden kommen. Das ist verhältnismäßig, in der Regel zumindest, leichter, als mit einer Angst in Frieden zu kommen. Und bei Ängsten, da gibt es ja auch verschiedene Couleur. Da gibt es ja auch nur, was ich, eine Spinnenangst, ja, oder es gibt halt die Angst vor dem Tod. Das sind verschiedene Intensitäten, wenn man so will, von Ängsten. Und es gibt noch krassere, die Angst vor dem Sein zum Beispiel und so weiter und so weiter. Ja, das sind alles so Prüfungen. Ein anderes, zum Beispiel Ignoranz. Ignoranz ist halt noch viel krasser eigentlich als Angst, weil Angst, die kriegst du mit, die merkst du. Eine Ignoranz kriegst du nicht so einfach mit, weil vielleicht weißt du gar nicht, dass du eine hast, eine Ignoranz. Das ist also ziemlich gemein, weil die tut so, als wäre sie gar nicht da. Während eine Angst ist deutlich belebend spürbar, dass deine jetzt ist. Die ist dann nicht vielleicht mal da und du bist nicht so sicher, ne? Sondern ist da oder ist nicht da. Das ist recht eindeutig. So, und diese wiederum prüfen halt, bist du jetzt mehr, jetzt von anderen Formulierungen her mal ranzugehen, nimmst du dich mehr als Geschöpf wahr, als eine Manifestation, als ein Teil der Schöpfung wahr? Bist du quasi ein Geschöpf Gottes? Dann bist du in diesem, was hier beschrieben wird, als derjenige, der hier vom Menschsein ist, der jetzt nicht dem Vater gehört, wenn man so möchte, ja, sondern der Welt angehört, also der Schöpfung, kannst du damit auch sagen, angehört. Nimmst du dich als von der Welt wahr, als Geschöpf wahr, dann, ja, unterliegst du komplett diesen Schöpfungsgesetzen, das heißt auch der Vergänglichkeit. Aber nur, weil du das so als deine Wahrnehmung von dir selbst so gewählt hast, das ist das Krasse dabei. Wir haben halt den freien Willen, ich weiß, da gibt es auch andere Ansichten dazu, und die sind alle irgendwo legitim, weil es ist immer eine Frage der Perspektive. Da muss man mal gucken, wie kann man den auch schon entsprechend verwenden. Manche sagen, Freiwille ist sehr unterentwickelt. Meine Erfahrung ist, das stimmt so jetzt nicht. Aber wir benutzen ihn so gut wie gar nicht. Und deswegen haben wir für Automatismen gebaut, dass die Automatismen, Schrägstrich, unterbewusste Konditionierungen deutlich überwiegen. Und deswegen es so erscheint, dass die Freiwille im Grunde nicht vorhanden ist. Das ist aber nicht so. Nur als Randnotiz vielleicht. Und es wird alles, was wir hier machen, gar keinen Sinn machen, behaupte ich. Ja, und das heißt, wenn du jetzt erkennst, okay, was sind jetzt in mir so diese Wahrnehmungen als Schöpfung? Die sind jetzt nicht falsch, ja, muss man ganz wichtig sehen, weil manche dagegen auch gegen ankämpfen, gegen Schöpfung ankämpfen, in die Körperzerstörung gehen auch oder so, weil das oft Religionen zum Beispiel machen, die den Körper als Feind sehen und so weiter. So ist es gar nicht gemeint. Ja. Das ist eine sehr ungünstige Sichtweise darauf. Es geht darum zu wissen, was hat das für einen Stellenwert? Zu wissen, ja, es ist ja da. Ne? Du hast ja einen Körper, du hast eine weltliche Eigenschaft, weltlichen Ausdruck, du kannst Rollen einnehmen, Persönlichkeiten einnehmen. Das sind alles vergängliche Dinge, die man da so an sich anlachen kann. Das heißt aber nicht, dass du keinen göttlichen Anteil hast. Du hast beides, wenn man so will. Und die Frage ist nur, wie entscheidest du dich oder was hast du bisher schon gewählt zu erfahren und worauf berufst du dich? Was belebst du? Belebst du diesen erschaffenen Teil, der ständig mit Elementen und Vergänglichkeit zu kämpfen hat irgendwo? Ja? Überlebenskampf gerne auch meistens genannt, obwohl das Überleben so, das Leben gar nicht so geplant war, aber so machen wir das meistens draus. Ja? Kein Tier ist den ganzen Tag in Überlebenskampf. Das sind wir die einzigen Tiere, die glauben, das wäre so. So haben wir uns auf die Gesellschaft gebaut, dass wir Dauerangst konditioniert sind. Das bei Tieren nicht. Die haben auch mal eine Angst, weil vielleicht irgendwie die Katze den Vogel jagt, ja. Aber der Vogel ist nicht rund um die Uhr, hat eine Angst vor der Katze, sondern nur, wenn die Katze da ist. Und das ist halt selten der Fall, ja. Das ist vielleicht mal der Fall am Tag, vielleicht mal einmal, vielleicht auch nur einmal die Woche, je nachdem, wo der entsprechend unterwegs ist. Der hat nicht rund um die Uhr eine Feindschaft. Das heißt, der hat also noch einen anderen Lebensbereich, der nicht von Angst bestimmt ist. Und wenn du dich dann irgendwann mal Frage stellst, das kommt jeder Mensch irgendwann drauf, der erkennt, okay, hier gibt es Überlebenskampf, hier gibt es meine Wahrnehmung als Kampf mit Elementen und mit als Schöpfung, mit Vergänglichkeit und so weiter. Aber war das alles? So, das ist im Grunde letzten Endes die Frage nach, was bin ich? Wer bin ich? So, und dann beginnt das ganze Spiel langsam der Zuwendung zu dir selber, auf welche Weise auch immer, mit allen möglichen Fallen und so und auch wieder Sackgassen. Aber letzten Endes kehrst du dich dir selbst, wendest du dich selbst zu, also halt hinterfragst, ob das die Vergänglichkeit, dieses Geschöpfsein wirklich alles ist. Das ist das Coole, weil das schaffen wir als Lebewesen, indem wir halt eine Selbstreflexion, wir sind dessen fähig dazu. Wir können es im Spiegel erkennen, wir können meditieren, wir können uns mit uns selbst beschäftigen. Und das ist, genau die Eigenschaft, die es braucht, um dann zu wechseln von der Wahrnehmung her oder von der Erforschung her, gibt es dann noch mehr, was bin ich zum Beispiel herausfinden zu wollen. Und dann kann es sein, ja, dass du dich damit beschäftigen wirst, wie jetzt Ego strukturiert ist, wie Geschäftssein strukturiert ist und wie du damit angemessen umgehst, weil noch ein bisschen darfst du noch nicht raus. Aber es gibt eben auch göttliche Eigenschaften. Und wie sind die eigentlich anders? Und wie bewegen die sich auch anders in der Schöpfung? Und halt auch außerhalb von der Schöpfung sogar, was die können, weil das Erschaffende kann nur in Schöpfung funktionieren. Wie der Schauspieler, den findest du nur quasi auf der Leinwand so ungefähr, ja? Aber der ist halt nicht real vor dir zum Anfassen. Die Rolle gibt es ja gar nicht, sondern der Mensch, ja, der das spielt, aber die Rolle an sich ist nur auf der Leinwand, die ist nicht echt. Ja? Und das ist hier auch so. Das heißt, wenn du dich dann dir selbst zuwendest, beginnst du, das ist garantiert, das ist nur eine Frage der Zeit und auch vielleicht der Technik und so, ja, je nachdem, wie man das Ganze jetzt sieht, dass du Erfahrungen machst, die mit der Schöpfung nichts zu tun haben. Und das ist alles, was bedingungslos und grundlos zum Beispiel geschieht und was wir zusammenfassen als Ausdruck von Dreieinigkeit in allen möglichen Facetten oder Ewigkeit oder Unendlichkeit, das sind alles so Eigenschaften aus der göttlichen Ebene. Und dann geht es darum, willst du da weiter? Ja, weil du musst dich nicht zu zwingend jetzt, sofort, in diesem Leben oder so, ja, zu einer Verkörperung des Göttlichen entwickeln. Oder dich erkennen, besser als solche erkennen, sondern du darfst auch weiterhin so ein bisschen die Fuß in der Tür halten. Oder hauptsächlich in einem weltlichen Leben. So. Weil das ist halt auch eine riesen Maschine, die da läuft an Konditionierung, an Ego und so. Das ist vielleicht nicht innerhalb von Sekunden auszuhebeln. Und also ich meinte mit für Liebe und Wahrheit zu sterben, das ist damit schon gemeint, was du da gerade formuliert hast. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass du jetzt eine Gottheit oder wie auch immer als neue Autorität ansiehst und für die dich opferst. Achtung, das ist eine Riesenfalle, das ist wiederum Ego, auch nur das ist Schöpfungsdenken, kann man sagen, ne? Duales Denken. Das ist so nicht, sondern dass du genau genommen jegliche Form von Autorität ablegst, deine eigene und die von anderen. Und das bedeutet wiederum, dass du erkennst, Liebe ist ja gar nicht sterblich und Liebe wurde nie erschaffen, ist kein Geschöpf, wenn sie bedingungslos ist. Ja, die bedingte Schrägstrich gleich Verlangen. Das ist eigentlich, Ding der Liebe gibt es eigentlich gar nicht, sondern das ist eigentlich Verlangen. Aber sie tut so, wenn man sie als solche etikettiert, als wäre sie Liebe. Aber Verlangen und Liebe sind verschiedene Dinge. Wenn ich von Liebe spreche, meine ich immer die Bedingungslose. Wenn es halt Bedingte ist, ist es immer das Verlangen. Und da jetzt soweit sich darin zu vertiefen, zu erkennen, was sind das für Unsterbliche, weil sie nie erschaffen worden sind. Jetzt wird es ein bisschen mit den Worten das schwierig, ne? Weil Worte sind auch erschaffen worden. Will man eine Erschöpfung wie Worte, möchte ich jetzt etwas erklären, was nicht erschaffen worden ist. Das ist schwierig. Es ist nicht unmöglich, aber ich kann mich nur so im Kreis drumherum bewegen. Ich kann, was ich mache, ist halt den Weg dorthin zu zeigen, zu diesen Erfahrungen. Wie kannst du das selber erfahren, darin dich als solches erkennen? Wie geht das? Auf die Weisen, die ich bisher selber so für mich gefunden habe. Und dann beginnst du zu erkennen, Moment mal, der Tod ist auch was Vergängliches. Liebe aber nicht. Und dann ist es die Frage, kann irgendein Element, also Feuer, Wasser, Luft, so weiter, ja, Erde, Schrägstrich, also wie, auf welche Weise das da du sterben könntest, zum Beispiel durch Ertrinken, durch Ersticken, durch Verbrennen, was auch immer, ja, die ganzen Varianten, als auch der Tod an sich, würden die das schaffen, dich noch aus der Liebe zu bringen? Ganz einfach. Hörst du, einfach gesagt, hörst du auf, gewollterweise ja, wählst du nicht mehr in bedingungsloser Liebe zu sein, weil Feuer ist. Ob das eine Wut ist oder ein Schmerz oder verbrannt werden, das ist gleich. Ja? Sondern wählst du eine vergängliche Erscheinung, die Variante nicht gerade genannt habe, dass die dich beherrschen dürfen, oder wählst du, dass du, obwohl das vielleicht gerade passiert, wie bei der Kreuzigung von Jesus zum Beispiel, obwohl das gerade passiert, wählst du trotzdem zu lieben. Was entscheidest du? Bleibst du beim Ewigen? Bleibst du beim Göttlichen? Obwohl extreme schöpferische Erfahrungen gerade dich heimsuchen? Ja oder nein? Ja, das ist alles so quasi eine Wahl. Manche sagen Prüfung dazu. Ich würde sagen, es ist einfach nur zu gucken, hast du es schon geschnallt? Ja? Kapierst du das schon, dass das nicht vergänglich ist? Dass man Liebe nicht verbrennen kann, dass man sie nicht ertränken kann, dass man sie nicht ersticken kann, man kann sie nicht vergraben, man kann sie nicht töten. Nichts aus der Schöpfung kann auf nur irgendeine Art und Weise das ändern, diese Göttlichkeit. Das wäre genauso irrsinnig zu glauben, der Film, den du auf eine Leinwand projizierst, kann die Leinwand ändern. Nee, kann die gar nicht. Das sieht erstmal so aus, ja, weil die Leinwand dann irgendwie in den ganzen Farben da irgendwie aufleuchtet, weil die dafür auch da ist, so ein bisschen, wenn man das möchte, wenn ein Film herrscht überhaupt, ja, den zu reflektieren, damit die überhaupt wahrgenommen werden kann. Weil ohne Leinwand gibt es auch keine Wahrnehmung von einem Film. Aber die Leinwand ist in jeder Sekunde, an jedem Ort, unberührt von dem Film, der drauf abläuft. Und die Frage ist, hast du das kapiert? Und nicht nur informiert darüber zu sein. Kapiert heißt für mich, du hast die Erfahrung gemacht, dass das stimmt. Ja, dann ist es für mich erst ein verstanden worden sein. Vorher ist es so eine Information, eine Möglichkeit, ein Glaube vielleicht. Ja. Aber wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass das wirklich so ist, dann ist das so ein bisschen in den Zellen drin, ja, in den Knochen drin. Und dann beginnst du, da wird es interessant, nämlich finde ich erst, eine andere Form von Körper zu hervorzubringen. Ja, das ist dann ganz interessant, weil hier die Biochemie funktioniert, obwohl ich da jetzt nicht Experte für bin, auch mich dafür nicht so interessiere und auch die Möglichkeiten gar nicht habe, da jetzt genau zu gucken, was da passiert. Ich merke es nur an mir selber, ne, wie die Elemente von auf der Wahrnehmungsebene plötzlich anders funktionieren, wenn du denen nicht mehr dich unterwirfst. Eine ganz wichtige Sache. Und da gibt es jetzt natürlich, wie du sagst, Prüfstelle. Das sind alles diese Prüfstellen, die wir haben. Wir haben natürlich jetzt sehr viele Leben, wenn man das noch so als lineare Wahrnehmung haben möchte, von Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Man kann auch andere Wahrnehmungen haben, weil die haben die meisten. Ich bin im Alltag meistens auch noch, ja, ich kenne es aber auch anders mittlerweile schon. Wenn man das so hat, weiß man, man hat sehr viele Erlebnisse auch noch parallel stattfinden, die zwar in der Vergangenheit mal stattgefunden hatten, wie jetzt irgendwann in der Kindheit zum Beispiel oder halt auch irgendwie in einem anderen Leben, egal jetzt in welchem, Zukunft, Vergangenheit. Und das, da war eine Szene dabei, da warst du, weil es ein Trauma da vielleicht dann rausgekommen ist, da warst du eben nicht in Liebe. Du hast dich entschieden, dich dem, was dort geschehen ist, dich von dem beherrschen zu lassen als eine Art Autorität. Und du warst dann halt eben das Opfer, wenn man so möchte, ja, der Gehorsame. Und auch wenn du vielleicht sogar Täter warst, du warst dann trotzdem autoritätshörig gegenüber einer Schöpfung. nicht über den Göttlichen. Weil wenn du das Göttliche bist, da gibt es keine Autorität mehr. Das ist das Verrückte. Ja? Das ist das Trick von Religion gewesen, uns weiß zu machen, dass Gott eine Autorität ist. Ist es aber gar nicht, sondern es ist, wenn das alle sind, ja, gibt es dann keine Autorität mehr. Aber das ist ein bisschen eine andere Baustelle, sag ich mal. Ja? Sondern hier wirst du merken, vielleicht hast du schon erste Erfahrungen gemacht, dass du jetzt schon dämmert, Moment mal, wie gehe ich bei Sterben um, wie gehe ich bei Leid um, bei bestimmten Körperempfindungen, bei bestimmten Emotionen, bei bestimmten Gedanken um, bleibe ich bei der Mitte, bleibe ich bei mir, bleibe ich bei der Einigkeit, ja oder nein? Und dann wirst du merken, das sind, kann man sagen, Prüfstellen, wenn man so will, ja, kann man so nennen. Ich finde, das günstige Formulieren ist quasi Wegweiser. Die gucken halt nur, okay, du hast jetzt, als würdest du gerade laufen lernen, ja, du hast jetzt eine bestimmte Gleichgewichtssinn entwickelt, dass du eine bestimmte Richtung nicht mehr kippen kannst, aber eine andere Richtung geht vielleicht noch, ja, so, je nachdem, wie, was ist, wie viel Gleichgewicht sind auf diese Mitte hast du schon entwickelt? Wie sehr kannst du in der Mitte bleiben, bei dir bleiben, in der Einigkeit bleiben? Das ist alles dasselbe. Wenn irgendein Wind passiert, irgendein Element auf irgendeiner Ebene gedanklich, emotional oder physisch gerade passiert, wie sehr hast du dann diese Mitte in diesem Aspekt schon gefunden und gewählt, darin zu bleiben? Weil es kann sein, zum Beispiel, dass du Traurigkeit schon längst bewältigt hast, dass dich nichts mehr traurig macht. Also dass alles, andersrum genau formuliert, ja, alles dich nicht mehr traurig machen kann. Das heißt, die Schöpfung, du hast einen Frieden geschlossen mit Traurigkeit, das heißt, du kannst in Traurigkeit gehen, gewählterweise, willentlicherweise, ja, aber es gibt keine Form von Reiz mehr, auf jeglicher Version, kein Ort, keine Zeit, keine Situation, die es schaffen würde, ohne dass du das wählst, dich in eine Traurigkeit hineinzubringen. Dann wäre das zum Beispiel für dich, dann wirst du 100%, 360 Grad, alle Dimensionen in Richtung hinweg, wärst du quasi fertig mit diesem Wind, ja, diesem Element auf dieser Ebene, dich nicht mehr aus Liebe herausbringen zu können. Dass du nicht mehr der Liebe verlässt aufgrund von dieser Frequenz Traurigkeit. Das kann trotzdem sein, dass man dich beleidigen noch kann. Da hast du das, also das eine hast du schon, da hast du Liebe erkannt, dass die halt stabil ist, während das andere ist vergänglich. Während das andere, da hast du es noch nicht erkannt. Ja, das kann sein. Und dann, dass da halt noch irgendwas kommt. Und das ist ja im Grunde auch egal, weil das Coole ist, dass wenn man einmal das kapiert hat, das Prinzip kapiert hat, dann ist es letztendlich egal, ob du dich jetzt einer Einsamkeit stellst, einer Angst stellst, einem körperlichen Schmerz, einem Druck stellst, Situationen stellst im Außen, die krass sein mögen. Ja. Es ist ja immer dasselbe Prinzip, zu gucken, wie kannst du in diesem Ort, zu dieser Zeit, in diesem Elementestruktur trotzdem in der Einigkeit bleiben. Ja. Wie findest du die, falls du sie verloren haben solltest, wieder? Also wo ist dann quasi die innere Sonne, wo du dich orientieren kannst? Und wie kannst du dann, wenn du den Weg gefunden hast, wieder in der Einigkeit zu bleiben, wie kannst du da drin einfach verweilen, unbedeutend, wie intensiv dieser Wind wird, wie lange der dauert und welcher Wind es ist. So. Ne? Also alles will dich genau genommen an Schöpfung, letzten Endes in der Umkehrung vielleicht, als Hinweis geben, wo steckst eigentlich du? Ne? Letzten Endes. Also wie findest du Liebe sogar in den krassesten Erlebnissen der Schöpfung? In den krassesten Filmen trotzdem bei dir zu bleiben und dich nicht im Film zu verlieren. Das ist es eigentlich. Zum Beispiel hast du geschrieben, Teile wollen sich absichern, weil sie einen Plan haben wollen. Ja, das ist eine ganz spezielle Angst, die relativ fortgeschritten ist, finde ich. Und es ist ein gutes Zeichen, dass man das erkennt. Ja? Da kommt jeder irgendwann hin. Die meisten beschäftigen sich am Anfang mit anderen Ängsten, mit eher, sag ich mal, oberflächlichen und also nicht, dass sie jetzt unwichtig wären, die sind in dem Augenblick für dich erstmal krass. Das ist genauso wie halt das krass ist, wenn zum ersten Mal ein Kind Fahrrad fahren lernt. Das ist herausfordernd. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie banal, nicht für das Kind. Für den Fahrrad von kann und das Motorrad fahren kann, Rennen fährt, vielleicht sogar ist das banal. Aber als in dem Augenblick, wo dieser Mensch auch noch Kind war und Fahrrad fahren gelernt hat, war das nicht banal. Ja, das ist wichtig, nicht zu verstehen. Das ist jetzt nicht, dass man sagt, das wäre jetzt unwichtig. Das heißt, wenn jemand sich mit bestimmten Ängsten, die gesellschaftlich bekannt sind, sage ich mal, und üblich erkannt sind, beschäftigt. Spinnenangst, Höhenangst, Todesangst und so, ja, das sind so diese Bekannten. Das ist nicht banal, aber es ist halt trotzdem, sage ich mal, der Anfang. Dann kommt eine Angst vom Vorschein und zwar vor der Ungewissheit. Die erscheint gar nicht so großartig, sage ich mal, bedeutsamer oder so, aber ist sie. Ich finde sie sogar fast noch krasser als die Angst vom Tod. Ich habe deshalb keine Reihenfolge so jetzt noch ganz klar, aber ich finde, die ist mindestens mal ist sie auf Augenhöhe, weil diese Angst vor Ungewissheit nämlich die kommt mit dem Jetzt nicht klar. Das ist mit eigentlich eine Angst vor dem Jetzt und nicht zu wissen, was gleich ist. Dem Jetzt aber ist es unbedeutend, was gleich ist, weil im Jetzt gibt es nur Jetzt, es gibt keine Vergangenheit und keine Zukunft. So. Und wenn du eine Angst hast, im Grunde, und Pläne machen möchtest, hast du eine Angst vor dem Jetzt. Du willst das gleich, die Zukunft, absichern auf irgendeine Art und Weise und das glaubst du mit Plänen hinzubekommen. Und das Irre ist, das ist jetzt vielleicht ein anderes Gebiet jetzt, aber weil es halt erwähnt hat, das ist halt das Hinweis für dich, das ist die Angst vor der Unschärfe der Schöpfung. Das ist aber ein wichtiger Punkt, weil im Augenblick erscheint den meisten Menschen die Schöpfung ziemlich stabil. Sie haben ihren Alltag, sie haben ihre Routinen, sie bauen alles in Kreisläufen, um so zu tun, als wäre alles fest und anfassbar und real und konkret und gibt Sicherheit irgendwie. Ja, Sicherheitsdenken ist meistens dahinter. Das ist das Gegenteil ist der Fall. Je mehr du dich zu dir selbst, zum Göttlichen bewegst, wirst du merken, aus der Perspektive des Erschaffenden sieht das so aus. Ja, weil nämlich ein Stein bleibt ein Stein, Wasser ist Wasser. So, das ist fix, wenn du so möchtest. Aber aus dem Sichtwinkel der Schöpfung, also des Schöpfers auf die Schöpfung, ist das nicht so. Ja? Anders formuliert, wenn du im Drehbuch bist und bist im Kinofilm oder so, ja, das ist fest, die Handlung ist fix, die ist nicht änderbar, wenn der Film abgedreht ist. Das Drehbuch ist irgendwann fix, ja? Der Schauspieler muss sich daran halten. Das heißt, da herrscht keine Veränderung, das ist eindeutig. So. Während aber vom Regisseur aus gesehen oder noch besser vom Autor aus gesehen, von dem den ganzen Film erstmal überhaupt zusammenstrickt, was da passieren soll, ist das völlig, völlig kreativ offen und ist komplett unscharf und hat alle Freiheiten, die er haben möchte. Also was ein Schauspieler oder das Drehbuch nachher nicht mehr hat, nämlich null Freiheiten genau genommen, hat der das Drehbuch schreibt, vollkommen. Der hat alle Freiheiten zu machen, was er möchte. Das heißt, wenn du die Perspektive wechselst vom Geschöpfsein, quasi in dieser Fixierung des Schauspielers sein, wechselst zum Schöpfer, zum Göttlichen, wirst du merken, die Wirklichkeit, besser gesagt auf die Schöpfung wird sehr, sehr schnell, sehr unscharf werden und überhaupt nicht mehr Sicherheit geben in irgendwelchen Drehbüchern, weil es gibt ja kein Drehbuch. Warum? Weil du kannst es ja ändern, wie du möchtest. Das kann das Geschöpf nicht, das kann der Schöpfer schon. Und das macht es jetzt ein bisschen schwierig und dann kommen diese Ängste zum Vorschein, die dich diese Art Membran bilden, die dich fragen, okay, ist dir gerade bewusst, dass du gerade deine Rolle als Schauspieler in diesem Schöpfung ablegst und jetzt in den Schöpfer gehst und dich einmischen kannst ins Drehbuch? Ist dir das bewusst? Und auch, ist dir auch bewusst, was das bedeutet? Weil jede Angst genau genommen zeigt dir eine Unbewusstheit, die du nicht hast. Also ein Unverständnis, eine mangelnde Empathie mit dem, was da eigentlich passiert, behaupte ich. Ja, dann kommt eine Angst zum Vorschein und macht dich darauf aufmerksam. Du weißt das nicht. Du bist nicht verbunden. Ne? Du bist nicht bei dir. Und dann musst du halt damit klarkommen, wenn du mit der Unschärfe klarkommst. Einfach mal dasselbe, ja, im Grünen, dreieinig bleiben, dass du keinen Schimmer hast. In Wahrheit weiß keiner irgendwas. Oder formuliert ist, niemand weiß alles. Der weiß es halt, aber niemand weiß alles. Und alle wissen am besten noch nichts, aber das, ne? Oder das nur ihr Drehbuch normalerweise zumindest. Nicht das Nichts. Das wäre schön, wenn es so wäre. Bedeutet, hier musst du, um da hinzukommen, da drin zu bleiben, diese Angst vor der Ungewissenheit, vor der Unschärfe der Schöpfung, dass du vollkommen kreativ damit sein kannst, wie du möchtest, natürlich innerhalb dessen so, dass die Schöpfung auch funktioniert. Du kannst jetzt nicht irgendwas schreiben als Drehbuch, was gar nicht drehbar ist. Also wenn du das so schreibst, dass du quasi mit dem Drehbuch dich selbst töten würdest, bevor du es geschrieben hast, das geht ja technisch schon nicht. Das heißt, das würde nicht funktionieren als Drehbuch. Das heißt, du musst im Sinne der Schöpfungsgesetze auch schöpfen. Wenn du das machst, wird es auch sofort ideal. Das ist ja, was ich darunter verstehe. Also paradiesisch. Aber das ist wieder vielleicht ein bisschen weit für einige, die hier gerade zuhören. Aber hier geht es darum, dass du in den Frieden schließt, dass du das nicht weißt und auch nicht wissen musst. Und dass du, weil, dass es auch zwingend ist. Die Unschärfe ist zwingend, sonst könnte das Göttliche keinen Willen in die Schöpfung geben, damit das passiert als Drehbuch, was gerade gewünscht ist, was gerade gewählt ist, was erlebt werden soll. Ja? Das braucht davor die Unschärfe, wie ein leeres Blatt Papier. Du hast ein leeres Blatt Papier, das ist wie eine Schöpfung, die ungeschöpft ist. Und das ist diese Unsicherheit. Und damit kommt das Ego überhaupt nicht klar, weil das Ego braucht einen Plan, das Ego braucht ein Drehbuch, braucht Ansagen. Die Schöpfung braucht zwingend Ansagen vom Schöpfer, sonst gibt es die Schöpfung nicht. Wenn keiner einen Film abdreht, gibt es auch kein Kino. Ganz einfach. Das Kino ist die Folge, dass Filme gedreht werden und nicht andersrum. Die Schöpfung braucht den Schöpfer. Das heißt, du hast ein Blatt Papier, darauf ist überhaupt nichts geschrieben. Ich finde ganz nett, wenn auch ein bisschen grob, aber ganz schön gemacht in dem Film Unendliche Geschichte. Ne? Wo du am Ende nur noch ein Blatt Papier hast, das ist im Grunde leer. Und du kannst komplett von vorne anfangen, was willst du schreiben? Ja? Und dazwischen ist das nichts. Und da hat die Schöpfung Angst davor, weil es gibt momentan keinen Text da drauf, keine Rollenverteilung, keine Schöpfung. Es ist nur noch leer, Leinwand ist da, kein Film läuft. Und dann, wenn du diese Unschärfe bist, bist du quasi bei dieser Leinwand, die noch unbemalt ist, die noch kein Film drauf läuft und kannst komplett kreativ darin jetzt damit handeln. Aber Achtung, nicht so, dass du dabei jetzt Leinwand zerstörst, also dich selber zerstören könntest, da musst du dich für mich vorher selbst zerlegen, oder dass du überhaupt die Möglichkeit der Schöpfung an sich zerlegst. Du kannst also nicht, sag ich mal, wenn du da drin bist, so handeln, dass du Schöpfung an sich bedrohst oder dich selbst bedrohst. Das wird nicht funktionieren, deswegen ist es wichtig, das mache ich gerade zum Beispiel aktuell recht viel, mich zu beschäftigen, okay, mit der Unschärfe bin ich jetzt im Frieden, ich habe eine leere Leinwand vor mir, quasi, heißt, ich darf mich einmischen in die Schöpfung, ich darf etwas selber ein Drehbuch schreiben, aber wie mache ich das? Wie gehe ich, das ist genau genommen, mit dem Paradies um? Weil das hat bestimmte Gesetzmäßigkeiten, dass du nicht dir selbst ein Ei legst oder halt anderen, dass das selber rauskommt, oder die Schöpfung an sich, damit von den Gesetzmäßigkeiten, die darin herrschen müssen, einen Kinofilm abdrehen zu können, damit du die nicht wiederum irgendwie komisch behandelst, dass das nicht funktioniert. Ja, du kannst zum Beispiel jetzt nicht Feuer zu Wasser machen oder Erde zu Luft. Das geht nicht. Das funktioniert in der Schöpfung so nicht. Wenn du das versuchst, wirst du das wie ein Angriff auf die Schöpfung an sich und dann wird es dich vorher selber zerlegen, dich ja quasi aus der Schöpfung rauskatapultieren, weil du dann nicht im Kino sein kannst, wenn du das Kino von innen heraus zerstörst. Gibt es auch keinen Film. Da wirst du vorher entfernt quasi, ja, bevor das passiert. Und da bist du gerade mit dem Bereich. Es ist aber auch eine Angst, genau genommen, die dich nur aufmerksam macht. Du weißt etwas nicht über diese Unschärfe, über die Leinwand, und nicht über den Film, sondern über die Leinwand. Und du weißt auch nicht, wie man göttlich schöpft. So. Musst du auch nicht wissen, aber erstmal musst du in den Frieden kommen, dass du es nicht weißt, um dann dich inspirieren zu lassen, wie man es denn macht. Das wird dir eingegeben werden, aber erst, wenn du im Frieden mit der Angst davor bist. Sonst kriegst du die Eingebung nicht, weil wenn die Angst schon die Tür, wie gesagt, ja, dich im Zaum hält, dann kriegst du auch nicht gesagt oder als Eingebung, was da hinter der Tür ist, nämlich, wie mache ich denn das? Wie mische ich mich denn in Schöpfung wirklich ein? Ja, das kannst du überhaupt nicht behandeln, wenn du nicht mal mit der Tür klarkommst, mit der Angst klarkommst, dass du es nicht weißt. Also dabei ist Unwissen wirklich das Wissen lernen, könnte man auch so vielleicht formulieren. Ja. Also hier geht es darum, dass du, im Grunde eigentlich kann man das ganz simpel sogar grafisch aufmalen, einen Mittelpunkt hast, das bist du, das ist unerschaffen, das ist das Göttliche, drumherum bewegen sich alle Elemente und alle Wahrnehmungen, die unendlich kreativ sein können, ja, es gibt da keine Wiederholung darin, das ist alles wie ein Fraktal gebaut und unendlich und darin wiederum sich so zu bewegen, dass du die Mitte nicht verlierst und trotzdem aus dieser unendlichen Kreativität der Schöpfung schöpfen darfst und auch erleben darfst. Ne? Darfst das schöpfen und auch erleben, das darfst du ja beides, weil du bist dann quasi Regisseur, bist dann Autor, Regisseur und Schauspieler irgendwann quasi gleichzeitig. Aber musst dir halt aussuchen, wo gehe ich jetzt hin? Bin ich entweder Schauspieler oder bin ich gerade Regisseur oder bin ich gerade derjenige, der das Drehbuch schreibt? Alles gleichzeitig geht jetzt so nicht, aber du kannst dann wechseln zwischen diesen Positionen, was ein normaler Mensch jetzt so nicht kann, weil er dich die ganze Zeit nur als Schauspieler als Schauspieler nimmt sich als Schöpfer wahr und glaubt, er hat einen freien Willen und die meisten bewegen sich nur in Drehbüchern, in Konditionierungen, fast rund um die Uhr und wissen das noch nicht mal. Ne? Deswegen haben wir ja auch solche so eine Gesellschaft, die es sonst gar nicht bräuchte. Also als bewusster Schöpfer in Harmonie mit dem Schöpfersein und der Schöpfung an sich braucht es keine Gesellschaft. Ne? Es braucht auch kein Geld und keine Krankheiten, kein Toten, solche Geschichten, weil das sind alles Automatismen, die aufgrund der Unwissenheit da passiert sind, die aber auch gewählt war. Auch das war jetzt vielleicht ein bisschen weit, ja. Das heißt, Geduld, Hingabe, ja, einfach weitermachen. Ne? Also dir dämmert das ja schon. Und dass dir das gedämmert ist, ist ja ein Zeichen davon, dass du im Grunde auf dem Weg bist. Ne? Dass die Eischale nicht mehr ganz so dick ist wie vorher, auch vielleicht sogar vom Bruch bekommen hat. Und da jetzt, sag ich mal, so Erkenntnisse, wie Licht in so einem Bruch reinfließen in dich, die halt nicht alltäglich sind, die jenseits von Schöpfung schon langsam sind. Ja, da kommt also ein Licht in dich hinein, erst metaphorisch gesagt, das ist nicht normal, sondern es ist natürlich, ja, aber es ist nicht normal. Und da machst du einfach weiter und schaust dir halt an, wo schafft es die Schöpfung noch, dich aus der Mitte zu holen? Das heißt, wo hast du dich noch als Geschöpf definiert und bisher wahrgenommen und hast noch nicht das Göttliche darin gefunden, diese Mitte darin gefunden? Also wo findest du die Mitte zu absolut allem? Und wenn du diese Mitte mal gefunden hast, dann geht es darum, da drin zu bleiben. Also nicht nur mal Mitte hier und da finden und dann als Hobby das Ganze nehmen, sondern wie bleibe ich denn in dieser Mitte, ohne mich zwingend mit jeder Möglichkeit aller Zeiten beschäftigen zu müssen. Du wirst erkennen, was bedeutet das denn, da drin zu bleiben und trotzdem nicht unbedingt jedes Detail durchmachen zu müssen. Das ist wie beim Schachspielen. Wenn du den König geschmissen hast, ja, also Schachmatt gelegt hast, ist das Spiel vorbei, auch wenn nicht alle Spielfiguren gefallen sind. Sondern du musst dich ein bisschen vorarbeiten, das ist, was wir quasi gerade machen. Es ist eine Möglichkeit, es gibt zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, sich vorzuarbeiten, durch die Figuren hindurch, bis du beim König angekommen bist. Das ist im Grunde das Ego. Das ist übrigens auch das Stammhirn, das ist eben für die Ängste zuständig, also Überlebensinstinkt, damit du halt überhaupt erstmal im Spiel bleibst. Das ist nur dafür da, damit du nicht sofort wieder dich aus dem Spiel entfernst. Also Ego ist kein Fehler, sondern im Grunde eine Art, die einfachste Variante, um überhaupt im Spiel irgendwie ein bisschen zu bleiben, ohne sofort drauf zu gehen, als allmächtiges Wesen alles zu zerlegen. So, ne? Dafür haben wir die Begrenzung erschaffen, diese Eischale geschaffen, weil wir sind innerhalb der Eischale, ist es uns erstmal Arbeit genug, überhaupt damit klarzukommen, was denn da überhaupt ist. Und wenn wir da klargekommen sind, kommt die nächste Ebene, die nächste Geburt, dann außerhalb des Eis. Das ist die Selbsterkenntnis und dann auch nicht nur zur Erkenntnis, eben auch das Leben des Ganzen, also die Verkörperung des Ganzen. Und ja, um darauf wieder am Anfang zurückzukommen, dann ist es für dich kein Ding, für Liebe und Wahrheit zu sterben. Ist Notwendigkeit ist nicht mehr da, weil du es gar nicht mehr anziehst wahrscheinlich. Aber wenn sie trotzdem noch anziehen würdest, weil du vielleicht noch irgendwelche karmischen Rechnungen offen hast oder so, würdest du in Frieden sterben, weil du sagst, ja, ich habe mir selber eingebrockt. Du wirst vollkommen erkennen, vielleicht noch nicht sofort wissen, ja, aber du wirst wissen, zumindest das, was dir passiert, hat einen Grund, warum es dir passiert. Und das kann dir nur passieren, weil du deine eigene Göttlichkeit verleugnet hast und die im Extremfall zum Tod führt. Und das hast du selbst irgendwo eingebrockt. Die anderen sind nur Handlanger deines Willens letzten Endes, ja, die das machen. Also die dich ans Kreuz nageln, sprichwörtlich gesagt, um Jesus mal als Beispiel zu nehmen, die hast du dafür angestellt, das zu tun, weil du herausfinden willst, wie kannst du sogar erkennen, dass Liebe nicht sterblich ist. Manche wählen immer noch solche Dramen, ja, und solche extreme Erfahrungen, damit sie das erkennen. Das braucht es nicht zwingend, ja, man braucht nicht keine extreme Erfahrung, um zu erkennen, dass Liebe nicht sterblich ist. Aber die meisten machen es so, und ich habe es auch früher so gemacht, ja. Ich mache es mittlerweile nicht mehr so. Ich brauche keine Dramen mehr, um das zu erkennen. Aber ich brauchte es mal. Und ob das für jeden so sein muss, weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich, wenn das so wäre. Aber bisher ist es so, dass es scheinbar so ist, dass die meisten das so machen. Dass sie über diese extreme Wahrnehmung von Schöpfungserfahrungen, Sterben und Leiden und so weiter, jedes Mal die Gelegenheit haben herauszufinden, wie geht denn auch darin Frieden. Ja, das ist ein bisschen wie bei den Übungen, die wir machen bei die Macht bedingungsloser Liebe. Es kann sein, wenn ich einen am Arm packe, dass du dann Liebe bleiben, im Frieden bleiben kannst und dann dich trotzdem frei bewegen kannst. Aber es kann sein, wenn ich jemanden am Arm Bein packt, dass es nicht so einfach gelingt, weil da hast du noch irgendwelche Automatismen von Aversionen und Ängsten vielleicht noch sitzen. Ja? Das kannst du dir auch gucken, wie zum Beispiel bei der germanischen Neuen Medizin. Da kannst du ja nachgucken, welche Körperstellen, Organe und Gewebearten sind für welche Konflikte, für welche Probleme und Themen Karma eigentlich genau genommen zuständig. Und dann weißt du vielleicht, okay, da sitzt dir vielleicht noch mal eine Angst im Nacken. Da sitzt noch bestimmt eine Angst im Herzen oder eine Angst in der Leber und so weiter. Ja. Und wenn man da halt jetzt packen würde, auf geistige oder auf physische Weise, wärst du packbar, weil du da über das Geschöpfsein noch als Glaube funktionierst. Hast aber in dem Augenblick gleichzeitig die Gelegenheit, während das passiert, zu prüfen, okay, aber ich kann ja auch darin muss Göttlichkeit vorhanden sein. Wie finde ich die denn? Ja? Wie kann ich trotzdem im Frieden bleiben, dass das jetzt gerade passiert? Und wenn das dann der Frieden gefunden ist, passiert es nicht mehr. Das ist das Verrückte dabei. Ja? Also das dient dir nur immer rund um die Uhr, erstmal die Schöpfung im Augenblick, um in allen Situationen, allen Elementen das Göttliche zu finden. Später ist es nicht mehr so. Wenn wir das gefunden haben, sind wir hier nicht fertig, sondern dann fangen wir an, andere Filme zu bauen. Nicht mehr Filme, die zur Selbsterkenntnis dienen. Nicht mehr Filme, die zu karmischen Kreisläufen, Teufelskreisen produzieren, dienen, um dann darin die Mitte zu finden, uns selbst zu finden, sondern wenn wir uns gefunden haben und gewählt haben, jetzt wollen wir das Leben, dann braucht es dieses ganze Spiel von Leiden nicht mehr, das ganze Spiel von Selbsterkenntnis nicht mehr, weil das ist ja schon erkannt. Dann geht es darum, wie schöpfen wir Paradies? Ne? Ohne Leiden, ohne Teufelskreise, ohne uns darin zu verlieren. Das ist dann Next Level und dahin bewegen wir uns. Und du bist ja gerade auch, sonst würdest du solche Fragen ja gar nicht stellen.
Hallo nochmal. Ergänzend zu dem, was du mir gerade in der letzten Nachricht geschrieben hattest, ja, das sollte man vielleicht jetzt auch noch mit ergänzen, finde ich, weil das Ego hat immer so bestimmte Mechanismen und die sind im Grunde immer gleich, aber der Winkel der Anwendung ist unterschiedlich ein bisschen. Bedeutet hier, Achtung, dass du jetzt nicht annimmst, dass zum Beispiel Kreisläufe, um Pläne zu machen, falsch wäre, ne? Weil das Ego hat genau genommen nur eine einzige, also eine Aufgabe zumindest, nicht die einzige, aber eine Aufgabe, ständig dir ein Problem vorzugaukeln, wo gar keins ist. Es ist nicht falsch, in Kreisläufen dich zu bewegen, es ist auch nicht falsch, Pläne zu machen. Hier ist nur ein bisschen die Frage, wer ist der Chef und wer ist der Untergebene? Also wer ist quasi der Boss, der sagt, wo es lang geht und wer ist der Sekretär? Und wenn das dazu führt, zum Beispiel, dass du dich von Plänen beherrschen lässt, dass du Pläne brauchst, ja, und so weiter, dann wird es zum Problem. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Plan machst, was du gerne mal und machen möchtest, ja, und das ausarbeitest, oder auch nur einfach die Route auf einer Karte raussuchst, wenn du von A nach B kommen möchtest, ist auch ein Plan. Daran ist nichts Falsches, sondern die Erwartung zu haben, dass es der Plan auch nicht umsetzen muss. Ja. Das heißt, dass genau das, was du gedacht hast, wie es passieren soll, dass es auch passieren wird. Das ist das Problem, weil du dann erstens natürlich dich vor der Zukunft irgendwie verschließt, weil du halt dann nur eine einzige Möglichkeit bedenkst, bewusst bist darin und dann bei anderen Möglichkeiten, die auch aus irgendwelchen Gründen dazwischen funken mögen, ja, und das heißt, dass es nicht so kommt, wie du geplant hattest, dass du dann auf dem falschen Fuß erwischt wirst und zu Konflikten das Ganze wieder führt. Ja. Das heißt, ja, Plan machen kein Thema, aber halt bewusst bleiben in jedem Augenblick, dass der Plan sich nicht genauso erfüllen muss, sondern auch vielleicht Umleitungen hat oder halt auch mal vielleicht gar nicht zum Ende kommt, vielleicht auch gar nicht muss. Es kann sein, dass ein Impuls kommt zum Beispiel, dass du irgendwie nach Spanien fliegen möchtest. Keine Ahnung warum, ja? Erstmal, das ist ein Herzimpuls, du möchtest dahin. Und dann beginnst du tätig zu werden, das auch entsprechend umzusetzen, also zu planen. Ja? Wie komme ich da jetzt hin? Gehe ich das? Mache ich das zu Fuß? Mache ich das im Auto? Mache ich das mit dem Flugzeug, mit dem Boot, wie auch immer, ja? So zum Beispiel. Und während du das dann, sag ich mal, organisierst und planst, das heißt, das ist der Sekretär, die Planung, ja, des Herzimpulses, aber ohne einen Brauchen, ohne eine Erwartung, kann sein, dass du dann zum Beispiel entscheidest, das freudvollste wäre, im Auto zu fahren und fährst dann durch Frankreich und plötzlich kommt ein neuer Herzimpuls, hier anzuhalten, ja. Und vielleicht gar nicht nach Spanien zu fahren, sondern erst an diesem Ort irgendwas anderes zu machen, wo du gerade bist. Und vielleicht dann da mal einfach links abzubiegen, wo du eigentlich hätte gerade ausfahren sollen, einfach mal formuliert. Ja, dann war der erste Herzimpuls dazu da, dass du überhaupt dich auf den Weg machst. Ja? Und hat sich ein bisschen Ego eingemischt, dass du glaubst, das wäre halt vielleicht Spanien notwendig. Ego würde dir sagen, du musst jetzt nach Spanien kommen, hast du doch vorgehabt, oder auch der Herzimpuls. Ja, aber wenn du halt immer im Augenblick bleibst und reinspürst, was ist denn jetzt der Herzimpuls, ja, dann kann gut sein, dass du auf dem Weg plötzlich bemerkst, Moment mal, hier links abzufahren ist ja noch viel freudvoller, als gerade auszufahren, was ursprünglich gedacht war. Das heißt, diese Herzimpulse sind mehr eine Art Vektoren, ja, die geben eine Richtung vor, aber kein Ergebnis vor. Die sagen halt nicht, du musst dann von A bei B auch wirklich ankommen, sondern es ist eine Richtungsvorgabe, die du vielleicht einschlagen solltest als Vorschlag vom Herzen, das musst du ja auch nicht tun, um dann zu beobachten und trotzdem bewusst zu bleiben in jedem Augenblick, dich nicht irgendwie zu verlassen, dass das auch so passieren hat und passieren muss, dann macht das sich unbewusst im Augenblick, ja, im nächsten Tag, am nächsten Woche und so weiter, wenn du dem Plan blind folgen würdest und fühlst vielleicht gar nicht, dass das nur eine Richtung war, die einzuschlagen war, um dann von dort aus erst die nächste Richtung entdecken zu können, die du vorher gar nicht wusstest, dass es die gibt. Weißt du ja gar nicht, ne? Das ist wie Autofahren auch. Vielleicht weißt du ja gar nicht, wenn du jetzt links abbiegst oder so, weißt du ja gar nicht, was dich erwartet, ob dann eine Kurve kommt dann als nächstes oder ob das eine Sackgasse ist. Weißt du vielleicht hier alles gar nicht, ne? Das ist hier genauso. Das heißt, einfach wachsam, offen, bewusst zu bleiben, verbunden zu bleiben, empathisch zu bleiben mit dem Augenblick. Was gibt es gerade her? Ne? Ist es gerade rechts, ist es links, ist es anhalten, ist es weiterfahren? Das wirst du dann erst wissen und fühlen können, wenn es soweit ist. Und das musst du auch gar nicht vorher wissen. Du musst dann nicht, wenn du Auto fährst, wissen, was in 3,5 Stunden für eine Linkskurve passiert. Das ist ja unwichtig. Sondern du brauchst den Vektor, der dich jetzt auf die Spur bringt, für den nächsten Schritt zu tun. Und das ist halt ganz oft so. Ja? Also der Planer in einem, der ist jetzt kein Fehler, den darf man machen. Der ist als Umsetzer gedacht, um sich zu überlegen, wie mache ich denn jetzt das wirklich Umsetzen des Herzimpulses? Wie plane ich, organisiere ich das? Wie gebe ich jetzt eine Struktur? Wie ist das wirklich auch machbar? Aber halt nicht von einem Ergebnis auszugehen, sondern offen zu bleiben, dass es auch jederzeit umgeschmissen werden kann, dieser Plan. Es gibt auch einen schönen Film, Der Plan, der heißt wirklich auch so, ja, kann ich nur empfehlen, sehr nett gemacht. Von daher da nicht glauben, von einem Menschen, der, sag ich mal, nur in Plan funktioniert hat, vielleicht hauptsächlich, zu einem Menschen zu werden, der Aversionen hat vor Plänen. Und auch das ist dann die Umkehrung des Egos, funktioniert nicht. Das heißt einfach zu sagen, okay, wie nutze ich denn den Plan herzvoll? Ne? Wie dient er dem Ganzen denn? Weil alles möchte demselben letzten Endes dienen, nur du musst ihm auch entsprechend den Job geben, den er zu machen hat, und nicht einen anderen Job geben. Also nicht versuchen, irgendwie mit einer strikten Nadel die Suppe umzurühren. Ne? Dafür ist die nicht gemacht. Das kannst du zwar tun, aber du hast halt nicht viel davon. Weil bei Plänemachern ist es auch so, der ist nie gedacht gewesen, dass der zum Chef wird. Dass der dann sagt, das muss auch so passieren, ansonsten bist du kein guter Mensch oder so. Das wird ganz oft so auch suggeriert, auch in der Schule zum Beispiel und auch in der Erziehung oft von Kindern. Dass erst wenn Dinge fertig sind, wenn sie auch dann durchgezogen worden sind und so weiter, dann hast du dich gut zu fühlen, dich zu belohnen. Und dann, wenn sie nicht funktionieren, wenn du dann, sag ich mal, die umentscheidest, und so weiter, dass du dann nicht schlecht zu fühlen hast, weil es eine Strafe dann ist, statt eine Belohnung. Ja, also dieses Belohnungsbestrafungsprinzip, diese Bewertung eigentlich, Pläne vollenden ist gut, Pläne nicht vollenden ist schlecht, das ist eine Ego-Nummer. Weil letzten Endes alles, was du als gut und schlecht betitelst, eine Ego-Nummer ist. Weil das macht dich jedes Mal unaufmerksam, undreieinig im Augenblick, was ist das Freudvollste. Weil da geht es gar nicht um Brauchen, es geht nicht um gut oder schlecht sein, sondern was ist einfach der Herzimpuls in dem Augenblick. Ja, von daher da aufpassen und auch nicht zu einem Spiralentwicklungs-Junkie werden. Ne? Also das ist das Gleiche. Also jemand, der, sag ich mal, eine Aversion hatte vorher vor Spiralentwicklungen und ein Verlangen nach Plänen, nach Kreisläufen hatte, kann sich umkehren, ja, dass er eine Aversion hat vor diesen Kreisläufen und ein Verlangen entwickelt nach diesen Entwicklungen. Das ist das Gleiche im Grünen, nur umgekehrt. Ja? Da einfach achtsam sein, von wegen, es gibt Spiralentwicklungen, es gibt auch Kreisläufe, es gibt Pläne. Daran ist es nicht gut, es ist nicht schlecht, sondern was ist man wie nützlich? Zum Beispiel, wenn du dir einen Kreislauf organisierst, eine Kreislaufentwicklung, also eine Routine entwickelst, einfach nur gesagt, ja, und auch eine Konditionierung entwickelst und dir die ja dient in dem Augenblick, dann ist daran überhaupt nichts Falsches. Das ist völlig in Ordnung. Ne? Ich habe zum Beispiel, bin gerade hier bei einer Freundin und wenn ich jetzt hier einkaufen gehe, dann habe ich immer denselben Weg, den ich nehme zu einem Supermarkt. Das ist im Grunde, wenn man möchte, eine Routine. Aber ich brauche diesen Weg nicht. Ich habe kein Verlangen, dass der zu passieren hat, wenn jetzt irgendwie eine Straßensperre ist oder sonst irgendwas ist an Baustelle. Ich muss jetzt so fahren und bin völlig aus dem Häuschen, wenn ich jetzt einen anderen Weg nehmen muss. So ist es nicht. Ja, dann fahre ich halt einen anderen Weg. Aber trotzdem habe ich diese Routine, weil die dient mir, dass ich nicht jedes Mal auf die Karte gucken muss, wo bin ich denn gerade. Ja, aber ich kann halt auch jederzeit raus. Das heißt, der Punkt ist genau dann, das Problem entsteht erst, wenn du den Kreislauf nicht mehr willst und nicht weißt, wie du rauskommst. Dann hast du erst ein Problem. Wenn du den Kreislauf willst, gibt es kein Problem. Wenn du den Kreislauf nicht mehr willst und weißt, wie du rauskommst und zu anderen Kreisläufen oder zu anderen Spiralentwicklungen, nach innen und nach außen auch erstmal egal. Ja? Nicht nach innen ist schlecht und nach außen ist gut, sondern den du gerade wählst zu tun, weil es das Freudvollste gerade ist zu tun oder weil du es einfach nur interessant findest. Warum auch immer. Ja? Irgendwas, was halt frei am freien Willen auch hängt. Dann gibt es auch kein Problem, ne? Sondern nur gefangen zu sein. Gefangen zu sein in Entwicklungen, gefangen zu sein in Kreisläufen. Dann hast du ein Problem und ansonsten ja nicht, wenn man so will. Und das Problem ist auch nur der Natur, dass du vergessen hast, wo ist die Tür letzten Endes, ja, wie im Kino. Wo ist der Ausgang? Das war so fesselnd in diesen Kreisläufen. Du hast den Ausgang völlig vergessen, wo der eigentlich ist. Dich völlig drin verloren. Aber das ist ja nicht schlimm. Ne? Du kannst sagen, okay, den ehren, das ist wichtig. Ja? Also deswegen, um aus Kreisläufen und auch, sag ich mal, einem sehr planerischen Leben, was die meisten so grundsätzlich eher haben und auch brauchen, ne? Und daran ihren Selbstwert auch irgendwo festmachen, um das, sag ich mal, zu lockern, dass die halt auch die Spiralbewegungen nach innen und außen sind. Anderen Kreisläufen halt auch zum Beispiel, zum Beenden von Kreisläufen, zum Beginn von neuen Kreisläufen, zum Beginn von Spiralbewegungen, was auch immer, damit dir das gelingt, ist das Notwendigste und Zwingendste, ist Frieden zu haben, wie es jetzt gerade ist. Frieden zu haben, dass du gerade noch Pläne brauchst. Vielleicht im Frieden zu sein, dass du gerade dich im Kreis drehst. Weil die Aversion davor bestärkt es ja. Das sind ja die Sachen, die ich ja zeige in Machtbedingungsloser Liebe. Das ist wichtig zu verstehen, zu sagen, es ist jetzt so, es ist auch so, weil ich es so gewählt habe, jetzt werde ich plötzlich wach da drin und merke, Moment mal, es dient mir ja gar nicht mehr, es ist überhaupt nicht mehr das Freudvollste. Ich habe mich jetzt quasi bestimmen lassen von diesem Kreislauf, den ich vorher bestimmt habe. Es ist ganz oft so, dass du dir irgendwas anschaffst, wie ein Haus zum Beispiel, habe ich ja auch gehabt, und irgendwann das so kippen kann, dass nicht das Haus für dich da ist, sondern du bist fürs Haus da. Ne? So irgendwie dein Leben ist nur dazu da, dass du dann deine Gegenstände, dann deine Dinge bedienst. Und darum dreht sich nachher irgendwie alles. Und so ist es nicht gemeint, auch wenn man das erleben darf, also es ist halt nicht falsch, sogar für Dinge zu leben. Problem wird nur, wenn du merkst, Moment mal, das will ich ja gar nicht. Und dann halt sich so einfach zu bedenken, ich bin im Frieden damit, dass das bis jetzt so war. Und spür mal rein, bin mal still und im Frieden damit. Weil dann kannst du auch nur Intuition empfangen und Eingebung bekommen, Antworten finden darauf, wo sind die Ausgänge, wie kann ich es ändern, dass das nicht mehr so ist, wenn du vorher im Frieden bist, weil der bringt dich halt zur inneren Stille, zur Intuition und auch zur Entkopplung von dem, was du vorher gewählt hast, ne? Was dann zu einem Zwang wurde zum Beispiel. Das ist auch als Ergänzung, weil das ist jetzt ein bisschen praktischer, wie gehe ich da jetzt wirklich ran, ja? Im Grunde, wie du merkst, kommt das Gleiche raus, nämlich Dreieinigkeit. Zu haben mit dem, was bisher gewählt wurde, um zurückzukommen zum freien Willen, um in seiner Kleinigkeit zu bleiben und daraus halt Neues nachher entstehen zu lassen, was du dann spürst, was dir dienlicher ist.